Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikbasch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 140. Heute geht es um den Fall Herbert Föttinger. Er ist seit 2006 Direktor des Wiener Theaters in der Josefstadt und im September vergangenen Jahres wurden über den Standard anonymisierte Vorwürfe von Beschäftigten der Josefstadt publik, teils schwere Vorwürfe gegen Föttinger. Da war von einem übergriffigen Verhalten des Direktors die Rede und von einem Klima der Angst. Ja, daraufhin wurde die Kanzlei Dorda, eine Rechtsanwaltskanzlei, beauftragt, die Causa aufzuarbeiten. Ja, Aufarbeitung allerdings unter Anführungszeichen. Ja, Anführungszeichen deshalb, weil mehrere Betroffene recht früh Zweifel daran hatten, dass diese Aufarbeitung in die richtige Richtung geht. Ja, in Richtung Transparenz nämlich. Und das hat dann dazu geführt, dass sie ihrerseits einen Anwalt kontaktiert haben, um dort ihre Erfahrungen mit Herbert Föttinger zu schildern. Ja, dieser Anwalt heißt Wolfgang Renzel. Er ist ein Gründungspartner der Wiener Kanzlei Par Law und seine Arbeitsschwerpunkte liegen im Medien- und im Kulturbereich. Ja, Wolfgang Renzel hat mittlerweile einen tiefen Einblick in die Causa Föttinger und er war bereit, mit uns darüber zu sprechen. Ja, wir, das sind in dem Fall Fabian Burstein und ich, der geschätzte Fabian vom Podcast Bühneneingang, mit dem ich die nachfolgende Episode gemeinsam aufgezeichnet habe. Ja, Fabian, gehören dieses Mal auch die einleitenden Worte. Ab ins Studio.
Ja, hallo Michael, hallo Herr Renzel. Wir befassen uns ja heute mit einer Causa, die durchaus komplex ist und auch viele Schauplätze hat. Was wir sicher wissen ist, am 12. September 2024 ist im Standard eine Recherche veröffentlicht worden, wo es um Vorwürfe gegen Intendant Herbert Föttinger ging am Theater in der Josefstadt um eine Atmosphäre der Angst. Wir wissen auch, dass eine externe Kanzlei einen Prüfungsauftrag bekommen hat, die Kanzlei Dorda. Wir wissen, dass es relativ schnell nach Aufkommen der Vorwürfe eine erste Festlegung gab, dass es zwar Verbesserungsvorschläge gibt, aber dass es keine juristischen Ableitungen gäbe. Und dann haben wir jetzt relativ frisch vor Weihnachten einen Endbericht, der dann doch nicht so harmlos ausgefallen ist, wie sich das wahrscheinlich einige gewünscht haben. Und hier kommt Wolfgang Renzel ins Spiel. Herr Renzel, welche Rolle spielen Sie eigentlich in der Farce Josefstadt?
Eigentlich keine. Ich bin als Anwalt tätig und habe Betroffene vertreten. Verstehe mich als Fürsprecher von den Betroffenen und habe versucht, zur Wahrheitsfindung eigentlich von dort beizutragen. Es bestand das Problem, dass eben dort Meldungen wollte. Man hat gefragt, Mitarbeiter, könnt ihr uns Missstände melden? Das Problem war allerdings, dass der machtmissbrauchende Theaterdirektor ja weiterhin an der Macht blieb und die Menschen einfach Angst hatten davor, sich zu melden. Und da bin ich halt auf die Idee gekommen, eine Anonymisierungsfunktion zu übernehmen. Das heißt, ich habe die Menschen eingeladen, mir Berichte zu liefern, die ich dann in ein PDF umgewandelt habe und damit eigentlich die Anonymität der betroffenen Personen sichergestellt habe. Das war eigentlich eine ganz einfache Funktion. Dahinterstehend war allerdings schon eine Strategie auch. Ich kenne natürlich jetzt in der Zwischenzeit diese Aufarbeitungen, interne Aufarbeitungen von Missständen. Österreich sehr beliebt, weil man die Hand ja noch drauf hat. Und weiß, dass es wichtig ist, die Informationen zu kennen, die eine aufarbeitende Organisation bekommt. Und der Vorteil, den ich halt jetzt dadurch hatte, war, dass ich eben weiß, was dort gemeldet wurde und dass ich selbst damit auch agieren konnte, welche Missstände hier aufgezeigt wurden. Das wüsste man ja sonst nicht.
Es haben sich 18 Personen gemeldet, aktive und ehemalige Beschäftigte des Theaters in der Josefstadt. Trifft das zu?
Das stimmt, ja. Genau.
Und die haben schriftliche Eingaben gemacht.
Über unsere Kanzlei haben die schriftliche Eingaben gemacht und haben das eben Dorda gemeldet. Es gab aber auch noch weitere Personen, die mit Dorda direkt gesprochen haben. Das waren halt dann Personen, die offenbar weniger Berührungsängste hatten, die weniger Sorge um ihren Job hatten.
Die Aussagen, die Sie gesammelt haben über Ihre Kanzlei, die bezogen sich alle auf das Wirken von Herbert Föttinger?
Nicht nur, aber auch Wirken in dem Sinne, dass er als Theaterdirektor diese Zustände ja auch geduldet hat und mitgetragen hat. Das heißt, wenn auch andere Regisseure übergriffig waren, den Begriff habe ich jetzt bewusst nicht gegendert, hatte er das ja auch mitzutragen.
Wir kommen noch auf einzelne Vorkommnisse, die da geschildert wurden, Aussagen, die getätigt worden sein sollen. Aber ich würde vorneweg vielleicht die Frage, welches Bild das, was Sie da gesammelt und dann die Kanzlei Dorda weitergeleitet haben, welches Bild da für Sie entstanden ist?
Also das Bild eines machtmissbrauchenden, erratischen Theaterdirektors, der sagen, in den 70er Jahren stehen geblieben ist mit seinem Verhalten, mit seinen Verhaltensweisen, der eine Norm verinnerlicht hat aus den 70er Jahren oder aus den 60er Jahren, die einfach in der heutigen Zeit nicht mehr gültig ist und die längst schon Geschichte sein sollte. Also völlig anachronistisches Verhalten im Theater. Einfach aus dem Irrglauben heraus, dass Theater nur entstehen kann durch Verletzung von Menschenwürde. Und dass künstlerischer Ausdruck immer eine Herabwürdigung von Menschen braucht, um eben da zum Exzess zu kommen und sozusagen besten künstlerischen Ausdruck zu produzieren. Das ist weder sachlich fundiert, das ist auch wissenschaftlich nicht belegt, dass dadurch besseres Theater entsteht. Ganz im Gegenteil bin ich der Meinung, dass eben ein Raum des Vertrauens das beste Theater schafft. Das heißt, wenn Menschen vertrauensvoll miteinander umgehen können, dann wird man auch gutes Theater sehen. Angst schafft auch Energien, Angst schafft etwas, ja, aber es ist nicht notwendig. Das ist jetzt so das Gesamtbild, ne, das ich habe aus diesen Berichten meiner Mandantinnen und das vielleicht, ja.
Ich möchte noch ganz kurz auf diesen Begriff Raum des Vertrauens zurückkommen. Dazu hätte ich nämlich eine Frage. Ganz habe ich es nämlich noch nicht verstanden, wie dieser Verlauf war, dass Sie ins Spiel gekommen sind. Hatte das was damit zu tun, dass auf Basis erster, sag ich mal, Ermittlungen von Dorda sehr schnell es eine Festlegung gab, dass da eigentlich schon Dinge schiefgelaufen sind, aber dass es daraus nichts juristisch abzuleiten gibt. Also hat das zu einem Vertrauensverlust in diese Kontrollinstanz mit sich gebracht, dass Sie aufs Tapet gekommen sind?
Genau. Eine betroffene Person hat sich an mich gewandt nach einer ersten Betriebsversammlung, wo es direkt nach diesen Standardberichten. Und da hat unter anderem der Aufsichtsratsvorsitzende halt kundgetan, dass man jetzt einen Bericht einer externen Organisation, also von Dorda, anfordern wird und damit eine Gegendarstellung ermöglichen will. Das heißt, was ist aus diesem Begriff Gegendarstellung abzuleiten? Man wollte hier, also man ist ganz klar mit dem Gedanken hineingegangen, das kann nicht wahr sein. Also wir wollen hier den Deckel drauf halten, wir wollen dem was entgegensetzen, was der Standard berichtet hat, und wir wollen eben eine Gegendarstellung ermöglichen, um eben Herrn Föttinger weiß zu waschen. Das wurde am Anfang verlautbart und ein Mensch, der diese Zustände halt schon seit geraumer Zeit vor Ort mitbekommen hat, hat das nicht mehr ausgehalten. Der hat einfach gesagt, es kann doch nicht sein, dass hier mit öffentlichen Geldern so gewirtschaftet wird, dass wir das hier alles erleiden müssen, und hat sich dann eben an mich gewandt. Das war der Auslöser.
Fabian, wie lassen sich denn die Vorwürfe gegen Herbert Föttinger am besten zusammenfassen? Ich habe da aus dem Executive Summary der Kanzlei Dorda da Schlagworte wie Herabwürdigungen, Angststimmung, Wutausbrüche, Drohungen und Gewalt, teilweise auch sexuell konnotierte Übergriffe und Handlungen, da ist schon einiges zusammengekommen. Habe ich was übersehen?
Nein, ich denke, du hast hier die großen Schlagworte, auch die großen Vorwurfsgruppen, die Dorda in diesem Gutachten, das auch öffentlich gemacht wurde, da so zusammengefasst hat, was für mich bemerkenswert war und dann auch ein Gamechanger in der Betrachtung tatsächlich dieser Causa, und das war auch der Punkt, wo wir gemeinsam eingestiegen sind in die Causa, dass wir eben Einblick hatten in einige Aussagen dieser 18 Personen, die da gesprochen haben, die sich da vertrauensvoll an sie gewandt haben. Den Kontext werden wir sicher später noch ein bisschen besprechen. Aber wichtig war, wir haben Einblick bekommen in diese, was diese 18 Menschen erzählt haben. Und das war insofern ein Gamechanger, weil die Schilderungen ein wesentlich drastischeres Bild ergeben haben als jetzt dieser Ursprungsbericht. Und das insofern auch bemerkenswert natürlich war, weil ja diese 18 Aussagen in diesen Dorda-Bericht eingeflossen sein müssen. Und das war dann der Moment, wo wir gesagt haben, das wollen wir uns jetzt natürlich genauer ansehen. Ja.
Vielleicht grundsätzlich, es handelt sich um anonymisierte Stellungnahmen und Angaben. Hier ist natürlich dann immer die Frage anonym, was ist mit dem allfälligen Wahrheitsbeweis? Nach meinem Verständnis, Herr Renzel, ist es aber so, dass all das, was dann Aussagen über Sie an die Kanzlei Dorda übermittelt wurde, von den Kolleginnen von Dorda als grundsätzlich wahr erachtet wird. Kann man das so sagen?
Naja, das war es eben leider nicht, und da wurde ich von Dorda enttäuscht von meinen Kollegen und Kolleginnen. Also das Problem an einer privaten Untersuchung ist ja immer, wer nimmt die Beweiswürdigung vor? Wer rekonstruiert, was tatsächlich war? Und dieses Problem habe ich von Anfang an angesprochen und habe die Sorge meiner Mandantinnen geäußert, dass die jetzt nicht wissen, wenn sie was melden, wird das für wahr gehalten oder wird das einfach, wird gesagt, das glauben wir nicht. Ja. Also man hat mich eingeladen bei Dorda auch. Wir haben eine nette Stunde gemeinsam gesprochen und haben den Sachverhalt ein bisschen besprochen. Und aus meiner Sicht habe ich die Dinge dargelegt und das Interesse meiner Mandantinnen auch dargelegt. Ich habe gesagt, sehr wichtig ist natürlich zu wissen, ob meine Mandantinnen geglaubt wird. Und mir hat also der Kollege Angermeier, der diese Untersuchung geleitet hat, gesagt, diese Aussagen werden für wahr gehalten. Das heißt, all das, was ich hier berichtet habe, also wenn man seine Mitarbeiter einlädt, jetzt Missstände zu melden, dann sollte man das für wahr halten. In der Executive Summary liest sie es jetzt anders. Also es ist, steht da drinnen, Herr Föttinger habe manche Dinge dann geleugnet und damit sozusagen war aus Sicht von Dorda offenbar der Beweis nicht gelungen. So wurde das irgendwie dann abgehandelt. Und das betraf sehr schwere Vorwürfe, die ich da gemeldet habe. Also ich weiß nicht, inwieweit wir heute über diese einzelnen Vorfälle sprechen können und wollen.
Also wir haben Herbert Föttinger ganz konkret mit drei Vorkommnissen, Vorfällen bzw. Äußerungen zu drei Vorkommnissen konfrontiert. Sobald die Stellungnahme vorliegt, werden wir die natürlich einarbeiten in bewährter Manier. Nehmen wir zum Beispiel eine Begebenheit, die sich zugetragen haben soll. Da geht es um eine Schauspielerin, welche die Josefstadt offensichtlich verlassen wollte, also dort kündigen wollte. Und der soll Herbert Föttinger Folgendes gesagt haben. Magst du das vortragen, Fabian?
Ja, mögen ist nicht der richtige Ausdruck, ja. Aber ich mache es. Es sollen folgende Sätze gefallen sein. Du bist ja nur Dutteln. So wie du ausschaust, spielst du nie erste Reihe. Und in weiterer Folge, du feige Sau, traust dich eh nicht zu kündigen. Du bist so eine feige Sau.
Ja, also was Herbert Föttinger dazu sagt, werden wir erfahren. Wir haben angefragt. Zweites Beispiel, bei einem Schauspieler soll Herbert Föttinger im Jahr 2024, glaube ich, im Nachgang zu einer Feier, dem soll er sehr unfreundlich ins Gesicht gegriffen haben und ihm mittels Geste bedeutet haben, dass er, der Schauspieler, ganz unten sei, wohingegen Herbert Föttinger ganz oben sei. Ja, und dazu soll er noch gesagt haben, es ist unfassbar, wie scheiße du bist. Du bist Dreck, deine ganze Familie ist Dreck. Ja, auch dazu wollten wir natürlich wissen, was Herbert Föttinger sagt.
Und wir haben auch noch einen Vorfall aus der Probenarbeit, wo es konkret darum ging, dass anhand zumindest einer Schauspielerin und ihren Geschlechtsteilen vorgezeigt worden sein soll, wie man quasi richtig sexuell konnotiert berührt, ohne dass das vorher abgesprochen war, und dass ihr daraufhin in der Pause vorgehalten worden sein soll, dass sie als Schauspielerin nicht prüde sein darf.
Wobei man dazu sagen muss, also dass dieser eine Vorfall jetzt der letzte, das heißt, da wurde dem Schauspieler vorgezeigt, wie man richtig zupacken soll. Der Schauspieler wurde, glaube ich, auch dann noch angesprochen mit, du hast sonst keine Eier. Entschuldigung, die Ausdrucksweise, nicht meine sonst. Dieses Zupacken wurde fünfmal vorgezeigt. Wir reden hier von schauspielerischen Profis, wirklich bestens ausgebildeten Schauspielern, die brauchen das alles nicht mehr, dieses Vorzeigen. Das ist einfach Regie. Das sind Regieanweisungen, die unnütze sind. Und natürlich, wenn man ohne Einwilligung an Geschlechtsteile fremder Menschen greift, kann sich jeder seine Gedanken machen, ob das in Ordnung ist. Das Hauptproblem, das ich hier sehe, ist, dass Föttinger diese Macht hat, weil wir ihm diese Macht geben als Staat. Die öffentliche Hand finanziert hier 20 Millionen Euro. Das sind in etwa die Personalkosten vom Haus Theater in der Josefstadt. Und Herr Föttinger hat diese Macht nur, weil die öffentliche Hand ihm dieses Geld zur Verfügung stellt und ihm dieses Privileg eigentlich gibt. Es ist also eine geliehene Macht von ihm. Er ist nicht Gutsherr, er ist Gutsverwalter, und als solcher versagt er, und zwar auf ganzer Ebene.
Lassen Sie uns eine Ebene darüber gehen. Das Theater in der Josefstadt hat zwei wichtige Einrichtungen. Es gibt eine Privatstiftung, da gibt es einen Stiftungsvorstand, dem Thomas Trotzter vorsteht. Und es gibt einen Aufsichtsrat der Betriebsgesellschaft, dem ebenfalls Thomas Trotzter als Vorsitzender vorsteht. Trotzter war natürlich intensiv mit der Causa Föttinger, der Aufarbeitung der Causa Föttinger befasst. Die Frage, die wir hatten, die wir ihm auch gestellt haben, auch hier, sobald die Stellungnahme vorliegt, werden wir das einarbeiten, war, ab wann er denn erstmals mit Vorwürfen gegen Föttinger beziehungsweise generell Vorwürfen zum Arbeitsklima und den Zustand in der Josefstadt konfrontiert war. Die Frage ist deshalb wichtig, weil wir haben mit Betroffenen gesprochen in der Josefstadt, und die haben uns gesagt, dass es wohl schon im März 2024 seitens der Ensemblevertretung in einer Besprechung mit Trotz da wohl erste Hinweise geliefert wurden, dass da in der Josefstadt, soweit es jetzt das Betriebsklima und das, die Betriebskultur, dass da einiges im Argen läge. Öffentlich bekannt wurde all das allerdings erst, Fabian, du hast es gesagt, durch Berichterstattung des Standard Mitte September, also Monate später.
Ja, das können wir an der Stelle vielleicht sogar noch ein bisschen präzisieren. Das ist gar nicht zu hören sagen, was wir da erfahren haben. Wir können es jetzt nicht genau festmachen, ob es jetzt der März war oder wann genau im Frühjahr. Was wir aber definitiv wissen, dass es einen internen Brief vom 23.04. gab, wo quasi es eine Information gab, die einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Suche einer neuen Intendanz. Also da war ein unmittelbarer Zusammenhang, und da dürfte es Gespräche gegeben haben zwischen Ensemblevertretung und Stiftungsvorstand. Und in diesem Brief sind so ein paar Baustellen skizziert, grob kann man sagen, also um die man sich kümmern muss, wenn eine neue Intendanz bestellt wird. Und da waren ganz klar die Themen benannt: hausinternes Arbeitsklima, Führungsstil, Machtmissbrauch und Verhaltenskodex. Und wir haben eben gefragt, ob dieses Gespräch so stattgefunden hat und was für Konsequenzen insbesondere daraus gezogen wurden.
Ja, also wie gesagt, sobald Stellungnahme vorliegt, wird auch diese eingearbeitet. Aber der Eindruck, den wir aus dieser Recherche bisher mitgenommen haben, war, dass gerade seitens des Stiftungsvorstandsvorsitzenden viel unternommen wurde, um den Wirbel möglichst gering zu halten. Jetzt kann man sagen, das ist doch seine Aufgabe, man muss ja das Haus schützen. Allerdings kommt da jetzt schon eines dazu, Herr Renzel, Sie haben es angeschnitten, die Subventionen. Es scheint große Verunsicherung beim Trotz dazu herrschen, dass allzu großer Wirbel in der Causa Föttinger möglicherweise dazu führen könnte, dass die Josefstadt Subventionskürzungen erleiden muss.
Genau, ich habe da jetzt keine Wahrnehmung dazu. Also ich kann okay. Das nicht sagen dazu.
Ja, wir haben aber Wahrnehmungen dazu. Wir beziehen uns nämlich hier auf eine Versammlung des Ensembles, Fabian, die im wir beziehen uns auf ein Vorkommnis, das die Ensemblevertretung betrifft. Hier geht es um die Berichterstattung des Standard im September, und im Nachgang zu der Berichterstattung gab es offenbar eine Sitzung zwischen der Ensemblevertretung und Thomas Trotzter.
Genau, also um das jetzt sozusagen ganz genau einzuordnen, uns liegt quasi eine wörtliche Mitschrift aus einer Ensembleversammlung vor. Diese dürfte, und da gibt es auch keinen Grund dran zu zweifeln, am 17.09.24 stattgefunden haben. Also ich habe es ja schon gesagt, kurz davor ist der Josefstadt dieser Bericht vom Standard um die Ohren geflogen. Und da berichtet eben, genau wie du sagst, die Ensemble-Vertretung über Treffen im ersten Stock, so wird das genannt, das dürfte der Code sein, für Führungskräfte oder für Leute in Führungsgremien. Sie sagen auch, und wir hatten da Sitzungen mit dem Stiftungsrat und noch ein paar anderen, und in diesen Sitzungen wurde uns sehr deutlich klar gemacht, dass es bereits jetzt zu diesem Zeitpunkt ganz klare politische Kräfte gibt. Ich kann es auch sagen, die FPÖ in diesem Fall, die einwandfrei den Kopf von Herrn Föttinger fordern. Also ganz klar Absetzung des Intendanten. Sofort bitte, die Politik hat sich dazu nicht wirklich abweisend verhalten. Die andere, das wurde uns auch klar korrespondiert. Und es wurde auch noch gesagt, es geht dabei ganz klar, wir reden auch von einer Wahl, es geht ganz klar um Subventionskürzungen. Das wurde uns von Stiftungsrat und ähnlichen involvierten Menschen gesagt. Das hat einen gewissen, ich sage mal, Druck auf uns erzeugt. Genau.
Ja, und im Kern geht's bei diesem Transkript, bei dieser Zusammenfassung des Gesprächs, darum, dass die Ensemblevertretung, das ist mit Druck gemeint, sich unter Druck gesetzt fühlt, hatte eine öffentliche Stellungnahme in Sachen Föttinger abzugeben, nämlich dass das Ensemble hinter Föttinger steht. Dass also von Seiten des Stiftungsvorstands in dem Fall quasi kommuniziert wurde, bitte stellt euch vor oder hinter, je nachdem wie man sehen will, jedenfalls schützend in der Causa Föttinger hin. Das ist dann, soweit ich mich erinnere, auch geschehen. Es gab tatsächlich eine Stellungnahme des Ensembles, die quasi pro Föttinger zu interpretieren war, oder? Glaube ich, lehne ich mich jetzt nicht weit aus dem Fenster.
Ja, genau, das war dann also ganz am Anfang, gleich nach den Standardberichten, hat die Ensemblevertretung eine Stellungnahme abgegeben für Föttinger. Man hat hier die Ensemblevertretung eben durch diesen meines Erachtens erfundenen Druck der Politik mit Subventionskürzungen dazu bewegt, eben rasch eine Stellungnahme abzugeben, um hier eben den Deckel drauf zu halten. Diese Ensemble-Stellungnahme entsprach nicht dem Willen des Ensembles, sondern letztendlich wurde es eingefordert vom Aufsichtsrats und vom Vorstandsvorsitzenden, dass man hier schnell zu einer positiven Stellungnahme kommt, um das im Medial möglichst in den Griff zu bekommen. Ne? Und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen, also das Perfide an dem Ganzen ist ja, dass der Herr Föttinger beruft sich ja immer auf, wir sind eine Familie, ja. Und also einen Schritt weiter gedacht ist das eben dann auch, wenn man eben dann die Missstände aufzeigen würde, würde man eben diese Familie verletzen und dann wäre man dafür mitverantwortlich, dass eben die Subventionskürzungen dann kämen, was wiederum dazu ja dann führen würde, dass man seinen eigenen Job los ist oder den Job anderer riskiert. Also, was ist sozusagen die Aussage von dem ganzen Augen zu, Pappen halten und durch?
Wir haben natürlich auch in den Gesprächen rundherum Betroffene gefragt, ja gut, aber warum ließe, wir bleiben im Konjunktiv, sind angebliche Äußerungen, angebliche Vorkommnisse, nicht wie gesagt, also der Wahrheitsbeweis wäre zu erbringen. Aber warum man sich das gefallen ließe, und dazu redet doch niemand mit einem, also Erwachsenen untereinander. Und tatsächlich schwingt da schon die Furcht mit, dass man dann eben keine Rolle, kein Engagement mehr bekommt. Also es geht um einen Arbeitsplatzverlust, den Befürchteten.
Ja, ich glaube, da muss man auch jetzt wirklich auch ein bisschen eintauchen in einen Kulturbetrieb und auch in einen institutionalisierten Kulturbetrieb, der sich auch verändert hat. Früher waren die berühmten Schauspieler an der Burg oder an den großen Häusern, das waren wie lebenslange Aufgaben. Also das hat einen hohen Beamtencharakter gehabt tatsächlich, wenn man an solchen Häusern engagiert war. Und das hat sich radikal verändert. Also die Engagements, die Verträge sind wesentlich kürzer geschlossen. Herr Renzel, Sie werden das sicher dazu auch noch was sagen können, weil Sie kennen ja so ein bisschen die Vertragsverhältnisse, in denen Ihre Mandantinnen und Mandanten stecken. Fakt ist, es kann nach einem Jahr oder nach zwei Jahren sehr schnell wieder vorbei sein. Und wer weiß, wie sich der Schauspielmarkt insgesamt entwickelt, das ist ein sehr prekärer Markt und er ist sogar mittlerweile an den großen Häusern, wenn man in Gastspielen oder in Kurzensemble-Zugehörigkeiten drinnen hängt, nicht einmal das sind hochbezahlte Engagements, aber es wird natürlich umso schwieriger, wenn ich in die sogenannte freie Szene gespült werde. Also dort ist es dann schlicht und ergreifend ein ökonomischer Überlebenskampf und mit diesem Hintergrund versteht man, warum, und da kriege ich auch, da stellen sich mir die Nackenhaare auf und da kriege ich auch ein bisschen Gänsehaut, warum diese Menschen, die unter sowas leiden und so einen Druck aushalten müssen, nicht entschiedener dagegen vorgehen, weil sie wissen, es kann dann schnell vorbei sein. Und das muss man auch sagen, die Szene ist sehr klein und überschaubar dann im Endeffekt. Und es wird dann drüber gesprochen, die stört sie an, der redet immer deppert dagegen, da hast du nur Scherereien und so weiter und so fort. Das heißt, es wäre ein Irrglaube zu denken, dass sich diese Art von Intendanzen nicht untereinander austauschen. So, und jetzt sage ich noch eine positive Sache. Es rückt natürlich eine Generation an, vor allem, und auch da gendere ich bewusst nicht, Intendantinnen, aber auch Intendanten nach, die nicht so ticken. Und das ist jetzt vielleicht die eine Sache. Michael, du bestehst immer darauf, dass wenn wir über sowas sprechen, dass wir uns auch mal ein bisschen vorstellen, quasi einen Fürsprecher, ja, um da einfach auch eine andere Perspektive reinzubringen. Das ist vielleicht das, was man gut schreiben kann, dass eine Nachfolgeregelung gefunden wurde, jetzt allerdings erst für 2026, der man in der Szene insgesamt zutraut, diesen Kulturwandel zu meistern.
Vielleicht noch mal ganz kurz zum System zurück. Also die Verträge sind sehr labil. Selbst wenn man einen unbefristeten Vertrag an einem Theater hat, kann der jeweils jährlich gekündigt werden. Und man ist mit Ende der Spielzeit auf der Straße, also mal beim Arbeitsamt, und danach auf der Suche. Die Neubesetzungen natürlich dauern länger, also bis man wieder einen neuen Job hat. Also die Theater planen ja langfristig. Das heißt, wenn man jetzt in einem Jahr rausfliegt, wird man im nächsten Jahr nicht gleich wieder einen Job bekommen. Also wir reden hier nicht von IT-Entwicklern oder irgendwie gefragt. Also es gibt kein großer Nachfragemarkt. Ja. Jetzt vielleicht auch nochmal ganz kurz, warum stehen auch so wenige auf dann? Ja? Also nicht nur, weil sie Angst haben um ihren Job, sondern weil viele ja nicht betroffen sind. Es werden ja immer Einzelne herausgepickt, die dann niedergemacht werden. Föttinger ist also ein sehr gutes Beispiel dafür. Das werden ja nicht die alten arrivierten Schauspieler angegangen, sondern einzelne Menschen werden niedergemacht, indem wir gesagt, was sie für miese Schauspieler sind, was sie nicht können, dass er nicht mal gehen kann, dass er schier ist. Also das sind alles Dinge, die man sich am normalen Arbeitsmarkt gar nicht vorstellen kann mehr, dass ein Arbeitgeber so etwas zu einem sagen würde. Das müsste man sich mal vorstellen. Ich meine, ich bin Rechtsanwalt. Ich wüsste nicht, wie ich in die Situation komme, dass ich das Äußere meiner Mitarbeiterinnen beurteile oder denen irgendwas Negatives sage. Also
zur Illustration, ja. ein weiteres Zitat, das ihm zugeschrieben wird. Der Standard hat das bereits berichtet. Föttinger an die Mannschaft. Ihr habt alle so kleine Arschlöcher, wobei er unter Demonstration einer Rosette durch Daumen und Zeigefinger quasi.
Wobei hier immer mal ausnahmsweise alle angesprochen waren. Üblicherweise ging das gegen einen. Und das Interessante ist ja auch, ich meine, hat jetzt Föttinger ein großes Arschloch deshalb? Ist ja dann eigentlich die Frage, was will er uns damit eigentlich sagen? Und besonders interessant ist ja dann, er fordert ein, dass die anderen ziemlich viel aushalten. Er hält gar nichts aus. Also es gibt auch so ein Beispiel, wo eine die Amtsspielleitung ihm sagt, er soll, weil er einen Hamburger Kapitän spielt, er soll ja nicht den Otterkringer Dialekt so raushängen lassen. Das war so eine Dienst, das hatte sie aus dem Dienst heraus, musste sie ihm das sagen, dass er jetzt für den Hamburger Kapitän zu wienerisch gesprochen hat. Das war das so ziemlich das Letzte, was sie ihm gesagt hat. Also die wurde dann aufs Abstellgleis gestellt und das war dann das Ende der Karriere am Haus. Ja. Also das war eine pflichtgemäße Kritik an seinem Verhalten. Ja. Also ich kann nur sagen, wer hat da jetzt das kleine Arschloch?
Ich versuche mir überhaupt vorzustellen, was genau quasi
ja, was immer das bedeutet. Was immer das bedeutet. Ich finde weder also klein noch groß das Arschloch besonders gut.
Ja, ja.
Und was dann noch dazu kommt, ist, dass diese alten weißen Männer noch immer miteinander verbunden sind, auch über die Landesgrenzen hinweg. Das heißt, man ist ja dann auch in München, inszeniert man. Das heißt, man tauscht sich aus und diese Machtzirkeln wirken dann wesentlich weiter. Also zurück, warum steht keiner auf? Weil selbst wenn man kündigt und aus dem Haus draußen ist, ist es nicht so, dass dieser Ruf nicht nachwirkt und bei der nächsten Beschäftigung ein Problem wieder bringen kann oder die nächste Beschäftigung verhindern kann. Das muss man einfach wissen. Das heißt, diese Kreise, die es hier gibt unter den Intendanten, wo man sich wechselseitig einlädt, komm, inszenieren wir da was und kommst du dann dafür 2 Monate zu mir und dann inszenierst man das Stück. Das heißt, diese Einladungen, das wirst du auch an Sie auch bestätigen können. Also dass das ja nach wie vor wirkt und das heißt, man hat dann wesentlich länger Sorge über den Vertrag hinaus eigentlich, wenn man Probleme hat.
Die Josefstadt wird aus Steuergeldern finanziert. Die Josefstadt hat aus ihrem Geld heraus die Arbeiterkanzlei Dorda bezahlt, klar. Wie sonst. Nun gibt es allerdings auch ein Gutachten der Arbeitsrechtlerin Michaela Windisch-Grätz. Das haben, soweit ich das überblicke, die Beschäftigten oder Betroffenen der Josefstadt privat bezahlt.
Also das zu? Ja, man hat zusammengelegt, genau, ein paar Betroffene haben zusammengelegt und haben gesagt, wir würden uns das gerne auch unabhängig bestätigen lassen, was hier eigentlich, was ist da überhaupt dran, ja, arbeitsrechtlich?
Das wäre eigentlich die Aufgabe der Josefstadt gewesen.
Das wäre ja eigentlich Aufgabe von Dorda. Also wir haben das natürlich auch verwendet, um Dorda in die richtige Richtung zu lenken. Dorda musste klar sein, dass es da auch was, dass wir diesen Prozess begleiten. Und Aufsicht hat ja noch nie jemanden geschadet, ne?
Also die Aussagen, die Stellungnahmen der Betroffenen wurden, Frau Windisch-Grätz eben vorgelegt und sie hat darauf eine arbeitsrechtliche Evaluierung getroffen. Was kam dabei heraus?
Unter der Prämisse, die ja Dorda mir bestätigt hat, dass all diese Aussagen wahr sind, wenn man die Mitarbeiter einlädt, Stellungnahmen zum Missbrauch abzugeben, also unter der Prämisse, dass das alles wahr ist, sind hier mehrfach Entlassungsgründe gesetzt, wurde das Gleichbehandlungsgesetz und zwar im laufenden Band verletzt und müsste man eigentlich als Dienstgeber arbeitsrechtliche Konsequenzen ziehen.
Was sind das für Konsequenzen ganz konkret?
Naja, mehr als das, was wir jetzt erleben, aber ich mag jetzt auch nicht, also ich kann jetzt ja nicht, also ich mag jetzt dem Dienstgeber keine Tipps geben, wie man, aber dass sich ein so ein Chef halten kann, in Kenntnis dessen, was er aufführt, ist, muss man sagen, also am Arbeitsmarkt einmalig.
Michael, leite ich eine Frage an dich, weil du ja hier auch einbringst, jahrzehntelange Berichterstattung aus dem Wirtschaftswesen. Ja, du bist ja nicht nur klassischer Investigativjournalist für politische allgemeine Fragen, sondern ja auch Fachjournalist für wirtschaftliche Fragen. Ist das so einmalig oder kennen wir so ein Verhalten auch aus der sogenannten freien Wirtschaft?
Naja, also klar gibt's in der sogenannten freien Wirtschaft auch Typen insbesondere, die über die Stränge schlagen und sich daneben benehmen. Aber das habe ich in der Form so noch nie dokumentiert gesehen. Also insbesondere was diese Umgangsformen, diesen generellen Hang, wie man mit Leuten umzugehen hat. Also dass nämlich das Herabwürdigende, dass dieses Offensive, dieses Zudringliche Teil der Energetik ist, die es am Theater braucht, das hörst du natürlich aus der Wirtschaft jetzt nicht. Also ich kenne jetzt keine CEOs, die sagen würden, man muss Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern blöd kommen, um sie zu Höchstleistungen anzustiften. Also es gibt genügend, die das nicht ausreichend soziale Intelligenz haben, aber dieser Umgang untereinander ist mir in der Form noch nie untergekommen. Ich glaube jetzt aber auch nicht, dass das im Theaterbetrieb jetzt so normal ist, oder doch?
Leider eben noch, solange eben, ich meine, wir kennen das von Beimann, Hartmann, also solange diese alten weißen Männer und Relikte noch ihren Stil der 60er, 70er Jahre, wobei ich gar nicht sagen muss, ob es 19. Jahrhundert oder 20. Jahrhundert ist. Also für mich sind die Produktionsbedingungen am Theater, was ich als Anwalt mitkriege, das kann man sich nicht vorstellen, wie Menschen da miteinander umgehen. Also als das ist fernab der Normalität in einem normalen Betrieb jetzt. Aber nicht, weil es sein muss, sondern weil das halt jahrzehntelang so gelebt wurde. Ich meine, wir kennen das ja auch. Also was ich sagen will, die Norm verändert sich. Ne? Die Normalität ist da manchmal noch die gleiche geblieben. Aber es gibt jetzt, also die Norm hat sich verändert. Die Menschen gehen anders miteinander um. Also wir hauen uns nicht mehr in die Fresse und wir würdigen uns auch nicht mehr herab. Das ist halt jetzt über die Jahrhunderte, ja, hat sich das verbessert, ja. Und man versucht, Gewalt von den Straßen zu bringen, Gewalt aus den Wohnhäusern zu bringen, aus den Familien zu bringen. Und man versucht eben auch Gewalt und herabwürdigendes Verhalten von Theaterbühnen zu bringen. Und irgendwann muss das auch ein Herr Föttinger verstehen, ich glaube auch, dass viele Fußballtrainer dann halt irgendwann einmal aufhören mussten, weil sie halt der Stil der 80er und 90er Jahre, dann irgendwann hat sich's modernisiert und die Dinge haben sich verändert. Und dann ist man halt kein guter Fußballtrainer mehr und man hat sich überholt. Ja.
Also wir steigen ja jetzt quasi von der ganz objektiven Bewertung auch ein bisschen in eine Diskussion ein, die sich aber lohnt, weil es eine Diskussion ist, die man durchaus auch parallel zur Medienlandschaft führen kann. Ja. Also man schreibt natürlich der Kunst und der Kultur zu, dass sie in gewisser Weise eine gesellschaftliche Kontrollfunktion hat, dass da Missstände thematisiert werden und dass eine Gesellschaft an dieser Thematisierung wächst und positive Ableitungen trifft, wie wir dann miteinander tatsächlich leben. Und genau diese Autorität, unter Anführungsstrichen, also das, was man da der Kultur zutraut, das wird halt mit so einem Verhalten und mit so einem institutionalisierten Verhalten massiv konterkariert und da verlieren die Leute schlicht und ergreifend das Vertrauen in Kunst- und Kultureinrichtungen. Und das ist ähnlich, wie wenn Sie hören, dass zum Beispiel Medien über das Thema Inseratenkorruption sich unglaubwürdig machen. Und insofern müssen wir das, glaube ich, als komplex betrachten und da jetzt entschieden vorgehen, genauso wie der Journalismus in Politikfeldern fordert, dass es da eine klare politische Haltung gibt, braucht es in diesem Fall eine klare kulturpolitische Haltung. Und die, das würde mich interessieren, Herr Reinzel, ist die wahrnehmbar? Also ich höre in dieser Causa so gut wie keine Kulturpolitik.
Auch nicht. Aber man muss jetzt schon eines zugute halten, es ist jetzt etwas passiert. Also ich meine, was hört man alles nicht? Ne? Also man hört jetzt also keine Vorgaben. Man weiß, also auch gerade die Kulturpolitik weiß eigentlich längst darum, dass derartige Institutionen, wenn man einzelnen Menschen diese Macht gibt, dass das natürlich zu Machtmissbrauch auch einlädt. Also welche Vorgaben es da jetzt gibt, also dass das Intendantentheater, es gibt immer wieder die Vorschläge, dass es, glaube ich, 3 Intendantinnen gibt, dass das eigentlich also ein bisschen auf mehrere Köpfe aufgeteilt werden soll. Für mich ist die Antwort auf so vieles, was in unserer Gesellschaft falsch läuft, ist Gewaltenteilung. Wir müssen uns wieder bewusst sein, dass wir nicht einzelnen Personen diese Macht geben, weil einzelne Personen können Macht immer missbrauchen. In der Gruppe wird es schon schwieriger. Und ich sehe auch, wenn man sich das Organigramm anschaut, jetzt von der Josefstadt, es treffen 2 Häuptlinge aufeinander. Das ist einerseits Trotzter und andererseits Föttinger. Und die 2 Häuptlinge beaufsichtigen sich dann wechselseitig. Und der restliche Aufsichtsrat ist zumindest in meinen, also nicht wahrnehmbar bislang. Jetzt tritt er hoffentlich auf den Plan und die Organisation greift vielleicht wieder. Wir geben uns ein bisschen mit Chimären, dass eben ein Aufsichtsrat aus mehreren Personen besteht. Meistens ist es nur eine Person. Und die macht das dann irgendwie eher vorrangig. Und die anderen werden halt dann einem vierteljährlich wieder in einem Bericht vorgelegt.
Reden wir über das, was nachbekannt werden der Vorwürfe und Erstellung des Dorder-Gutachtens, des finalen Gutachtens passiert ist. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es jetzt, soweit es jetzt die Arbeit von Föttinger betrifft, die Einrichtung einer Vertrauensperson, die jetzt zum Beispiel rund um Proben, glaube ich, dann quasi anwesend sein soll, um dafür zu sorgen, dass da keine konfliktträchtigen Situationen entstehen. Also eine Art Aufpasserin, Aufpasser. Verstehe ich das richtig?
Ich nenne es gern Anstandswauwau. Also was hier jetzt passiert und was auch von Dorder vorgeschlagen wurde, werden neben, sagen, ja, guten Vorschlägen, also dass man die Unternehmenskultur verändert, die Dinge verbessert, ist halt, dass man jetzt die restliche Zeit, die Föttinger noch tätig ist, dass man hier jetzt Vertrauenspersonen bei Proben hinzufügt in einer Probe. Das sind angestellte Personen, die sollen dann Föttinger kontrollieren. Das muss man sich mal vorstellen, dass man einem Chef einen Anstandswauwau beigeben muss oder auch den anderen Regisseuren, die im Auftrag des Chefs dort inszenieren, damit es zu keinen weiteren Übergriffen kommt. Also erstens mal stellt sich die Frage, wie soll das funktionieren? Das sind Angestellte. Kann ein Angestellter einem Chef sagen, wie er sich verhalten sollte? Die letzte Betroffene, die das gemacht hat, war dann am Abstellgleis. Also ist sowas wirklich faktisch möglich, dass da jetzt diese Macht gebrochen wird von einer Person durch eine Angestellte oder einen Angestellten? Also die Vertrauenspersonen werden geschult, aber ich meine, das ist auch eine Kostenfrage. Ne? Aber für mich ist überhaupt, also was hier ja aus dem Ganzen, die ganzen Vorschläge ist, man misstraut Herbert Föttinger jetzt, aber man zieht keine Konsequenzen. Also man zieht nicht die finale Konsequenz einer Dienstfreistellung oder einer Kündigung oder Entlassung oder einer Aufforderung zum Rücktritt, sondern man eiert halt herum, eine typisch österreichische Lösung wieder mal. Man macht halt zwar ein paar Augenauswischereien, aber man zieht nicht durch.
Das hat offenbar, und da beziehe ich mich jetzt wieder auf Äußerungen von Thomas Trotzter, mit der Angst zu tun, dass man um Förderungen Umfeld, wenn zu viel Augenmerk auf diese Causa und die Zustände der Josefstadt gerichtet wird. Erst am Tag vor unserer Aufzeichnung gab es eine Betriebsversammlung Und da wurde uns auch berichtet, was dort gesagt wurde.
Darf ich da nur noch einen Gedanken? Es ist ja so unlogisch, also jetzt das Argument ist auch für sich so unlogisch, weil wenn ich jetzt alles besser machen würde, dann könnte es mir ja keiner mehr vorhalten. Warum sollte ich dann Förderungen verlieren? Ja, also das Argument ist ja auch unlogisch, dass ich Förderungen verliere. Gerade weil ich einen schlechten Zustand aufrechterhalte, werde ich Förderung, riskiere ich Förderungen, aber nicht, wenn ich es verbessere.
Ja, ich halte vor allem für problematisch, einer Belegschaft quasi auf diesem Wege auszurichten, haltet bitte den Ball flach, weil sonst verliert ihr möglicherweise alle eure Arbeitsplätze, sprich duldet, was euch umgibt.
Ja, also da kann ich quasi aufgreifen, ja, es gab am Tag vor unserer Aufzeichnung gab es eine Ensembleversammlung. Wir haben da quasi Berichte daraus, haben da ein bisschen, wie soll ich's, ein Stimmungsbild mitnehmen können, auch mit ein paar sinngemäßen Zitaten. Und was uns schon bemerkenswert vorkam, war natürlich, dass dieses Narrativ, diese Erzählung, jetzt geht es ans Eingemachte, was die Subventionen betrifft. Jetzt geht es um das Geld. Und wenn wir nicht zusammenhalten und wenn wir nicht sozusagen die Mauer machen nach außen hin, dann ist all das in Gefahr. Und es wurde auch, so wurde es uns vermittelt, auch wieder dieses, und wir hatten das auch schon in anderen Podcast-Folgen, wieder dieses Familienbild gezeichnet. Also diese familiäre Atmosphäre und quasi die Familie muss zusammenhalten, sonst wird sie zerstört von außen und deshalb nicht jetzt irgendwelche Schwierigkeiten da preisgeben. Dieses Bild wurde uns aus dieser Ensembleversammlung mitgegeben. Vielleicht um auch noch ein bisschen ein Gegengewicht da auch bewusst reinzubringen. Es war offenbar auch so, dass Johanna Rachinger sehr klare Worte gefunden hat, was okay ist und was nicht okay ist.
Vielleicht zur Orientierung, Johanna Rachinger ist die erste Stellvertreterin von Thomas Dodds da im Stiftungsvorstand und sie sitzt auf diesem Ticket in der Privatstiftung namens des Bundes. Ja, und dann gibt es noch eine Vertreterin der Stadt Wien in diesem dreiköpfigen Stiftungsvorstand.
Und da muss ich, also jetzt gerade wieder zum Familienbegriff auch immer, weil es wird dann ja immer auch, das war ja auch ein bisschen das Thema, also es gibt Sorge vor Maulwürfen, die dann wieder nach außen was durchstechen. Unter anderem, glaube ich, gab es auch, was ich mitbekommen habe, Sorge um meine Person, was ich noch alles aufführen würde, welche Rolle ich da habe. Ich habe, wie gesagt, ich unterstütze eigentlich ein bisschen und ich glaube, das müsste man auch den allen Mitgliedern mal mitgeben. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Es geht nicht darum, dass die Probleme sind nicht die Maulwürfe, die Missstände aufdecken, sondern es sind die, die den Deckel draufhalten und schon viel zu lange zuschauen. Und vielleicht auch hier in dem Rahmen ein bisschen ein Aufruf. Einfach ab jetzt, wenn wieder Dinge schief laufen, einfach aufstehen und Nein sagen, weil das Einzige, was wirklich hilft, ist Solidarität unter den Mitarbeiterinnen, dass man einfach dann sagt, na, so geht's nicht. Ja, weil das wird sich jetzt, ab jetzt wird es ja die Zukunft beweisen, ob es besser wird oder nicht. Herbert Föttinger hat so gesehen auch eine Chance, er kann sich bessern. Würde, glaube ich, alle freuen und vielleicht findet er auch irgendwann einmal eine Form der Entschuldigung. Er hat nämlich sehr viele Menschen verletzt. Er schiebt es auf seinen Charakter. Die vier Charakterbilder des Sanguinikers und so weiter sind im Übrigen vom Wissensstand her eher überholt. Choleriker gibt es nicht. Ja? Also so in dieser, gibt ein cholerisches Verhalten und das rechtfertigt vor allem nichts. Und vielleicht findet er ja irgendwann einmal Mitarbeiter gegenüber den Mitarbeiterinnen ein würdiges Verhalten und entschuldigt sich und versucht sich zu bessern.
Ja, also da muss man auch eingreifen jetzt, oder nicht eingreifen, sondern da muss man ergänzen aus der Perspektive des Kulturmanagements. Dagegen ging diese Form von Infantilisierung, dass ich irgendeinem Temperament angehöre und mich nicht dagegen wehren kann. Also dagegen muss man sich absolut verwehren als Führungskraft im Kulturbetrieb und sagen, also Entschuldigung, wir sind ja ernstzunehmende Menschen, ja. Also genau, also da muss man auch die andere Seite, von der anderen Seite aus den Führungsebenen der Kulturinstitutionen sich auch mit solidarisieren und sagen, Entschuldigung, wir haben uns im Griff und wenn wir uns nicht im Griff haben, dann sind wir nicht für Führungsaufgaben geeignet, müssen wir halt woanders ansetzen. Ja,
ja, und dann kommt natürlich noch ein strukturelles Thema dazu, dass in den allermeisten Unternehmen jahrelang, das beginnt jetzt langsam, keine Strukturen vorhanden waren, an die man sich wenden hätte können mit die vertrauensvoll unter Klarnamen nämlich wenden hätte können. Also anonyme Hinweise kann man überall hinschreiben, aber institutionalisiert eine Stelle, die das auffängt und vor allem garantiert, dass man keinerlei Konsequenzen zu gewärtigen hat, wenn man wahrheitsgemäß berichtet. Das hat es in der Josefstadt, soweit ich weiß, bisher auch nicht gegeben, zumindest nach den Berichten, die wir haben. Das beginnt jetzt, dass man das etabliert. Naja gut, also dann wenn es das nicht gibt, bleibt das ein frommer Wunsch, was du gerade gesagt hast.
Wobei da eben, man muss ja dann noch einmal die Aufarbeitung durch DORDA auch noch einmal sagen, näher beleuchten. Das ist ja nicht optimal gelaufen. Es wurde nicht gut kommuniziert. DORDA hat ja selbst auch nicht ermittelt, sondern das, was an den Strand gespült wurde, das hat man halt aufgegriffen. Da, wo Föttinger gesagt hat, kann ich mich nicht erinnern oder wird irgendwie anders gewesen sein, hat man dann gesagt, okay, das kann ich nicht feststellen, ob es passiert ist. Man ist nicht aktiv ehemalige Mitarbeiterinnen angegangen, um jetzt zu erfahren, warum wer gegangen ist. Man berechnet eine niedrige Fluktuation, die meines Erachtens nicht so niedrig ist. Also ich habe da, also gerade im Ensemble, also den darstellenden Personen, haben wir, also in den letzten 10 Jahren sind sicher 30, 40 Leute vom Haus weggegangen. Das sind die Zahlen, die ich so habe.
Wir reden von insgesamt rund 400 Leuten, glaube ich.
400 so Leuten im Haus. Ich glaube, das Ensemble, die Schauspielerinnen und Schauspieler sind rund 50, so die Größenordnung, die ich halt jetzt habe. Bitte, also ich nicht... Es ist auf jeden Fall ein Budget von knapp 19 Millionen Euro. 2023 war das der Jahresabschluss. Ich habe mir nochmal angeschaut. Personalkosten im Haus. Also da verwaltet eine einzelne Person eben 19 Millionen Euro an Personalkosten. Und sollte sich diese Aufgabe auch würdig erweisen. Aber nochmal zurück zu dem Aufarbeiten. Einer der Hauptprobleme ist ja, wenn ich Sorge habe, dass ich meinen Job verliere, wenn ich erkannt werde. Und es gab jetzt keine Kündigung. Schutz deshalb. Ja, also es wurde ja nicht kommuniziert, du bist gesichert, du wirst auf jeden Fall den Job behalten, dein Vertrag wird nicht gekündigt werden. Diese Zusagen gab es ja nicht, ja, wenn du dich meldest. Also es ist jetzt nicht den Schutz, den es nach dem Hinweisgeberinnen-Schutzgesetz jetzt gibt, das ist dort nicht betroffen, also das ist ein Bereich, der davon nicht betroffen ist. Also es könnte ja jeder, der sich da meldet, wieder gekündigt werden oder einfach nur schlecht benachteiligt werden von Föttinger. Es ist ja nicht, die Macht ist ja nicht gebrochen.
Also dass ich richtig verstehe, Herr Renzel, diese Aufarbeitung von dort war mehr eine Abarbeitung?
Genau, ja, das ist... das, was halt an den Strand gespült wurde, ne? Wurde also das, was kam, und ich freue mich, ein bisschen mehr Arbeit geschaffen zu haben. Ja.
Ich hätte noch eine Frage in Bezug auf dieses sogenannte Windischgrätz-Gutachten. Mhm. Das ist eben genau dieses Gutachten, das Ihre Mandantinnen und Mandanten privat in Auftrag gegeben haben zu einer arbeitsrechtlichen Bewertung. Und da gibt es schon was Bemerkenswertes, was vielleicht für viele selbstverständlich ist, aber was ich schon nochmal rausstreichen will, nämlich, dass der Arbeitsplatz Theater wie ein völlig normaler Arbeitsplatz eingeordnet wird. Also das heißt, da wird nicht in Bezug auf normale Arbeitsplätze gilt, aber da geht es um Kulturarbeitsplätze und deshalb ist Folgendes festzustellen, sondern das wird einfach nach dem Arbeitsrecht bewertet. Ist Ihnen in der Rechtsprechung irgendeine Lex-Kultur bekannt, wo ein Richter gewürdigt hätte, dass das ein anderes Arbeitsfeld ist Und deshalb ein anderes Recht zu sprechen ist?
Nein, inhaltlich sowieso nicht. Also wie Menschen miteinander umgehen, nicht. Ich meine, natürlich gibt es das Theaterarbeitsgesetz, wo es ein paar Sonderregelungen gibt, weil natürlich am Schauspieler besondere Arbeitszeiterfordernisse. Sie stehen immer am Abend auf der Bühne und so. Und also da gibt es ein eigenes Gesetz dafür. Aber andersrum, ne, das Gesetz regelt die Besonderheiten im Theaterarbeitsgesetz. Aber es regelt eben nicht, dass man sich deswegen unwürdig behandeln darf.
Wir warten noch auf die Stellungnahmen. Fabian, ich schaue dich an. Wir warten eben noch auf die Stellungnahmen von Drozdler und Föttinger. Bin gespannt, was die sagen. Bleib natürlich auch an dieser Causa in bewährter Manier dran. Ich würde sagen, Herr Renzel, danke fürs Kommen. Fabian, danke fürs Mitmoderieren.
Danke, Michael. Danke, Herr Renzel, dass Sie uns da zur Verfügung gestanden sind.
Sehr gerne.
Ja, und zum Abschluss gibt es die Stellungnahmen von Thomas Drozdler und Herbert Föttinger. Beginnend mit Thomas Drozdler. Von ihm wollten wir erstens wissen, wann er von den Vorwürfen hinsichtlich eines missbräuchlichen Verhaltens durch Herbert Föttinger und oder andere bestimmte Regisseure erfahren hat. Ja, Drozdlers Antwort: durch eine Mail-Anfrage des Standard am 9. September 2024. Zweitens wollten wir von Drozdler wissen, wann er den übrigen Vorstand der Privatstiftung bzw. die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats der Josefstadt Betriebsgesellschaft über etwaige Vorwürfe informiert hat. Drozdlers Antwort, ich zitiere: ich habe die Stiftungsrätinnen Johanna Rachinger und Eva Schissel-Foggensteiner am 10. September von den anonymen Vorwürfen, die im Anfragemail des Standard formuliert waren, informiert und den Aufsichtsrat am Tag des Erscheinens des Online-Artikels im Standard. Zitat Ende. Drittens wollten wir von Thomas Drozdler wissen, ob bei einer Sitzung mit der Ensemblevertretung im Frühjahr 2024 tatsächlich Bereiche wie Arbeitsklima, Führungsstil, Machtmissbrauch und Verhaltenskodex angesprochen wurden. Drozdlers Antwort, ich zitiere: in dem genannten Gespräch ging es um die Ausschreibung zur Direktionsnachfolge. Dabei wurde weder Kritik an Herbert Föttinger geäußert, noch wurden konkrete Vorwürfe gegen ihn erhoben. Die EnsembleVertreterInnen haben ihre Erwartungen an eine neue Direktion formuliert, sowie die Bitte an der Findungskommission teilzunehmen. Die Erwartungen des Ensembles wurden bei der Direktionssuche jedenfalls berücksichtigt. Zitat Ende. Ja, bekanntlich wird Marie Rötzer ab der Spielzeit 2026-2027 neue künstlerische Leiterin des Theaters in der Josefstadt und der Kammerspiele der Josefstadt. Ja, und dann wollten wir viertens von Thomas Drozdler wissen, ob er die Ensemblevertretung der Josefstadt nach Erscheinen des kritischen Artikels im Standard im September 2024 unter Druck gesetzt hatte, um eine wohlwollende öffentliche Stellungnahme des Ensembles pro Föttinger zu erwirken. Thomas Drozdler schreibt: es wurde kein Druck ausgeübt. Das Ensemble war übereingekommen, die Institution Josefstadt in den Medien gegen den Vorwurf des toxischen Arbeitsklimas zu verteidigen und mit einem richtigstellenden Schreiben an die Öffentlichkeit zu gehen. Eine professionelle Medienarbeit legt nahe, dass das Ensemble gefragt war, sich zeitnah zu den Vorwürfen zu äußern. Zitat Ende. Auch Herbert Föttinger hat unsere Anfrage beantwortet. Wir haben ihn konkret mit drei Vorkommnissen konfrontiert, die in das Gutachten der Arbeitsrechtlerin Michaela Windischgrätz eingearbeitet wurden. Ja, da war einmal der Fall des Schauspielers, dem Herbert Föttinger nach einer Feier einerseits unfreundlich ins Gesicht gegriffen haben soll und ihm andererseits auch gesagt haben soll: es ist unfassbar, wie scheiße du bist Dreck, deine ganze Familie ist Dreck. Ja, zweitens der Fall einer kündigungswilligen Schauspielerin, der Föttinger gesagt haben soll: du bist ja nur Tutteln, so wie du ausschaust, spielst du nie erste Reihe und du feige Sau, traust dich eh nicht zu kündigen, du bist so eine feige Sau.
Ja, und drittens der Fall einer Schauspielerin, an welcher er während einer Probe fünfmal demonstriert haben soll, wie ein Kollege sie anzugreifen habe, ohne dass dies mit der Betroffenen abgesprochen gewesen sei. Ja, der Schauspielerin soll Föttinger dann in der Pause empfohlen haben, nicht prüde zu sein. Diese drei Fälle haben wir dargelegt und haben Herbert Föttinger darum ersucht, Stellung zu nehmen. Ja, er hat das wie folgt beantwortet, ich zitiere. In Beantwortung Ihrer geschätzten Anfrage vom 14. Jänner 2025 und den darin enthaltenen Zitaten, Zitate hat er unter Anführungszeichen gesetzt, darf ich Ihnen mitteilen, dass ich anonyme und ungeprüfte Behauptungen, die weder zeitlich noch personell eingegrenzte Sachverhalte beschreiben, nicht kommentiere. Derartige Vorgänge wieder unter Anführungszeichen, sind mir auch nicht bekannt. Weiters ist darauf zu verweisen, dass das Gutachten von Frau Professor Windischgrätz auf ungeprüften und anonymen Stellungnahmen beruht und nicht als auf geprüften Tatsachen beruhend behandelt werden darf. Was aber festgehalten werden kann, ist, dass die von Ihnen vorgehaltenen Äußerungen und Handlungen in der konkret wiedergegebenen Form sicher nicht so gefallen sind bzw. stattgefunden haben. Zitat Ende. Ja, ich stelle fest, Herbert Föttinger beherrscht geschliffenes Juristendeutsch. Ja, an dieser Stelle noch eine kleine, aber meines Erachtens wichtige Unterscheidung. Die Vorwürfe sind, soweit sie Rechtsanwalt Wolfgang Renzel gesammelt hat, nicht anonym, sondern anonymisiert. Das gesagt, bin ich am Schluss der heutigen Ausgabe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hinweise und Feedback bitte wie gehabt an redaktion@diedunkelkammer.at. Missing Link.